Bruder, der ist 3 Minuten älter und wir haben die ersten 15 Jahre unseres Lebens zusammen in einem Zimmer geschlafen, in einem Doppelbett. Ich erspare euch jetzt die Einzelheiten, aber es war eine spannende Zeit. Und als wir noch klein waren, haben wir uns immer auch so gegenseitig hineingesteigert. Wenn der eine Angst hatte und irgendwas gehört hat, dann, na, hast du das auch gehört? Nee, ich doch nicht, ich habe doch keine Angst. So ging das immer. So dass meine Mutter, unsere Mutter, immer die Tür von unserem Kinderzimmer zur Küche, die grenzte da dran, auflassen musste, den kleinen Spalt. Wir wollten Licht, weil wir das Dunkel nicht ausgehalten haben. Und im Laufe der Zeit hat nicht mal das Licht gereicht. Wir wollten auch wissen, dass unsere Mutter da ist. Das heißt, sie hat im Laufe der Zeit einfach genug davon gehabt, dass wir sie immer genervt haben und gesagt haben, Mama, bist du da? Sie hat einfach von Zeit zu Zeit sich geräuspert. Hey. Und da wussten wir, Mutter ist da, alles ist gut. Und soll ich euch was sagen? Das ist mindestens 45 Jahre her. Und noch heute, wenn ich manchmal meine Mutter besuche, erlebe ich, dass sie in der Küche sich räuspert. Aus Liebe ist ihr das total tief reingegangen. Aber es gibt Zeiten, da räuspert sich überhaupt niemand. Und ich finde es wichtig, wenn diese Osterkonferenz am Ostersamstag anfängt, dass auch Ostersamstag ist und nicht schon Happening. Es ist Ostersamstag und es ist dunkel. Und Jesus ist im Grab. Ich habe mich gefragt bei dem Titel für heute 100% zerrissen, ob wir das von einem Menschen sagen können. Die logische Antwort wäre, wenn jemand 100% zerrissen ist, ist er in 2 Teile gespalten. Das geht ja wohl nicht. Alle 40 Sekunden nimmt sich auf dieser Welt ein Mensch das Leben. Rechnet mal aus, wie viele das in der Stunde sind, in der wir hier sitzen. Alle 40 Sekunden sagt ein Mensch, ich bin total zerrissen. An mir ist nichts mehr ganz, was sich zu leben lohnt. In Deutschland sind das etwa 100.000 Selbstmordversuche im Jahr und etwa 10.000 Menschen, die durch ihre eigene Hand sterben. Und all das wäre vielleicht gar nicht so dramatisch und nicht so wichtig, wenn nicht das Ereignis mit Sherman Wings uns alle so betroffen gemacht hätte. Wahrlich, der wahrscheinlich, wenn man dem, was man bisher weiß, glauben kann, einer der spektakulärsten Suizide aller Zeiten. Und jetzt wird es Ostern. Für die Eltern der Kinder in Raden. Und sie denken dran, wie sie mit ihren Kindern die Ostereier gesucht haben. Und dass sie sie nie, nie, nie mehr Ostereier suchen sehen werden. Es ist dunkel. Und es ist wirklich wichtig, dass wir das Dunkel auch aushalten. Dass wir nicht schnell nach Licht rufen und warten, bis sich jemand räuspert. Denn auch in unserem Leben ist es immer und immer wieder dunkel und wir sind zerrissen. Vielleicht nicht 100%, aber manchmal zu großen Teilen. Ich weiß, es ist schon pervers, oder? Dass bei uns die Sportstudios nur so boomen und immer mehr Leute ins Sportstudio gehen, um die Pfunde abzutrainieren, die andere in anderen Teilen der Welt wenigstens zum kleinen Teil gerne mal hätten. Zerrissene Welt. Wenn wir am Ostersamstag mit diesem Bibeltext aus Matthäus beginnen, dann ist es wichtig, dass wir die Zerrissenheit, so wie sie sich in dem Bild zeigt, verstehen und fassen. Es kann uns zerreißen. Wir sagen manchmal, es kann uns fast zerreißen. Und manchmal zerreißt es uns total. Und die Frage ist, wo gehe ich hin mit meiner Zerrissenheit? Wo gehe ich hin mit dem, was ich in meinem Leben eben nicht auf die Reihe bekomme? und es ist nur mein Leben, ich habe nur dieses eine, denken wir dann. Ostern fängt mit dem Samstag an, dann, wenn es noch dunkel ist. Und der Text, den wir heute gehört haben, der macht zuallererst mal klar, dass wir einen Gott haben, der sich gerne mit uns trifft. Ich weiß, dass das nicht das Hauptthema ist, aber ich will sagen, weil vielleicht dem einen oder anderen das auch nochmal wichtig wird. Gott liebt Treffpunkte. Versteht ihr, ich merke auch, gerade bei euch Jungen ist es manchmal so, dass ihr sagt, hey, komm, also Kirchen und Gebäude und das Entscheidende spielt sich doch im Herzen ab. Ja, das stimmt. Aber der Gott, der uns geschaffen hat, wollte, dass ein Tempel gebaut wird. Der Gott, der uns Menschen kennt, der weiß, wie wir sind, der wollte, dass sein Volk ihn dort besucht. Manchmal habe ich Angst, dass wir diese jüdisch-christliche Tradition aus dem Auge verlieren, so ein bisschen hellenistisch werden. Ne? Das wahre Sein liegt nicht im Materiellen. Aber das ist nicht jüdisch-christlich gedacht. Gott sucht Orte und es ist gut, wenn wir uns Orte schaffen, wo wir Gott besonders begegnen können. Diese Geschichte von heute hätten wir nicht, wenn es den Tempel damals nicht gegeben hätte. Und es ist gut, wenn wir Orte schaffen, wo wir Gott wirklich begegnen. Ich freue mich, wenn in dieser Zeit sowas aufbricht und überall Gebetshäuser entstehen. Orte, wo Menschen sich treffen zum Beten. Braucht man ein Gebetshaus? Nein, man braucht kein Gebetshaus. Aber solche Orte entstehen. Und oft, wenn ich mal Zeit habe und ich fahre über die Landstraße und ich sehe in fast jedem Ort einen Kirchturm aufragen, dann ist mir das eine Predigt. Gott liebt Treffpunkte. Gott möchte uns begegnen. Und deshalb hat er seinem Volk damals den Tempel gegeben und hat gesagt, kommt her zu mir. Und an diesem Tempel könnt ihr etwas lernen von mir. Und da war der Raum, den alle betreten konnten, der war abgetrennt von einem Vorhang vom Heiligen. Und dann kam nochmal ein Vorhang und dann kam das Allerheiligste. Dort stand die Stiftshütte. Das Symbol der Gegenwart Gottes. Das Interessante ist, zur Zeit, wo diese Geschichte, die wir uns heute anschauen, spielt, da war das Allerheiligste leer. Da stand gar nichts drin. Die Stiftshütte war verloren, die gab es damals nicht mehr. Aber der Vorhang war noch da. Und einmal im Jahr durfte sozusagen der hohe Priester in der Tradition Israels hineingehen ins Allerheiligste und die Versöhnung für sein Volk empfangen. Und wer dieses steinerne Gebäude besucht hat, der hat etwas verstanden von dem heiligen Gott und von seiner Liebe zu uns Menschen. Aber auch von seinem Zorn über alles Ungerechte und über alle falschen Wege, die wir Menschen gehen. Soweit wir wissen, hat Jesus am Kreuz den 22. Psalm gebetet. Da steht am Anfang viel drin von Elend und von Not und davon, dass Gott ihn verlassen hat und warum ist das alles so. Aber am Ende des 22. Psalms, da fängt der Psalmbeter an, Gott zu loben und zu preisen, dass er am Ende doch siegen wird. Versteht ihr, wir machen immer so, als hätte Jesus nur den Anfang des 22. Psalmes gebetet. Vielleicht hat er den ganzen gebetet. Vielleicht wusste er da am Kreuz schon, ja, er wusste es schon, Gott wird siegen. Und wenn wir an dieses Kreuz schauen und wenn wir Ostersamstag, Ostersamstag sein lassen, dann nehmen wir sozusagen schon vom Kreuz her die Botschaft mit, dass dieses Kreuz der Tag des Herrn ist. Deshalb kommen da die Tote aus den Gräbern, einen Tag später nach der Auferstehung, deshalb geschehen Erdbeben, so wie am großen Tag Gottes. Alles kommt in Bewegung, weil Gott Gott ist. Manchmal wundere ich mich, dass wir Menschen uns so schwer damit tun, das anzuerkennen. Gottes Gottsein macht nur Sinn, wenn er größer ist als das, was ich erfassen und verstehen kann. Ein Gott, den ich bis ins Letzte denken kann, den ich bis ins Letzte nachempfinden kann, das ist doch kein Gott. Natürlich ist das wunderbar, was da geschieht. Natürlich kommen nicht zu jeder Zeit Tote aus den Gräbern. Aber ich habe gar keinen Zweifel daran, dass Gott das tun kann, als Beweis dafür, als Hinweis darauf, dass in dem, was da am Kreuz und was dann später am Grab geschieht, Gott ein für allemal diesen großen Tag des Herrn geschaffen hat, der bis heute besteht. Wir leben in unserer Dunkelheit von diesem Tag Gottes her. Und deshalb will ich euch einfach sagen, dass diese Zerrissenheit, Gott sei Dank, primär in dieser biblischen Geschichte nicht deine und meine Zerrissenheit meint, sondern sie meint die Zerrissenheit, die auch gilt im Blick auf Gott. 100% zerrissen, das ist, und das finde ich bemerkenswert, vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass Gott in sich selbst, in seinem Suchen nach dem Menschen zerrissen ist. Da ist seine Liebe, die den Menschen suchen möchte. Da ist sein Zorn, die diesen Menschen, der immer und immer wieder vor ihm wegläuft, vernichten möchte. Wir sagen oft, Gott dürfte nicht mehr zornig sein. Warum nicht? Bei mir kommt oft beides zusammen. Ich liebe meine Kinder und ich kann auf kaum jemanden so zornig sein wie auf meine Kinder. Und umgekehrt übrigens genauso. Liebe und Zorn, das gehört doch, das muss doch nicht voneinander getrennt sein, das gehört doch oft zusammen. Und wie mag es Gott gegangen sein in dem Moment, wo sein Sohn ans Kreuz geschlagen wird? Er selbst hängt am Kreuz, von den Menschen gekreuzigt, die er geschaffen hat, für die er Mensch geworden ist. Hat Gott da vielleicht gedacht, ach, die armen Menschlein? Und da war er nicht auch mal kurz so richtig, aber so richtig sauer auf das, was da geschieht. Versteht ihr, diese Zerrissenheit dieser Geschichte, sie hat etwas zu tun mit unserem Gott. Und dieser Gott klagt. Wenn im Alten Testament das Zerreißen ein Bild für etwas ist, dann ist es ein Bild für das Zerreißen des Gewandes. Joachim, der König, den ihr hier seht, der zum Beispiel zerreißt voller Klage, voller Trauer sein Gewand. Gott zerreißt sein Gewand. Wenn wir den Tempel als den Ort seiner Gegenwart betrachten, wenn wir den Vorhang als seine Kleidung sehen, Gott zerreißt sein Gewand voller Klage über uns Menschen, die wir von ihm davonlaufen. Und auch diese Klage und diese Trauer Gottes müssen wir aushalten. Nicht, dass wir sie aushalten können, aber wir müssen zulassen, dass Gott so ist. Das Wort, das hier für Vorhang steht, steht auch für die Decke, mit der Mose sein Angesicht bedeckte, nachdem er vom Berg Gottes, vom Horeb zurückkam, mit den Geboten in der Hand. Und er so geglänzt und geleuchtet hat. Und er musste sein Angesicht bedecken mit einem Tuch, mit einem Vorhang. Selbe Wort wie hier in der Geschichte. Deshalb glaube ich, dieses 100% zerrissen steht nicht nur für die Klage und die Trauer Gottes, es steht auch dafür, dass Gott an diesem Kreuz und in dem, was da geschieht, ein für alle Mal die Decke vor sein Gesicht wegnimmt und uns sehen lässt, wie er wirklich ist. Und du brauchst dir von niemandem anderen etwas anderes darüber erzählen lassen, wie Gott ist. Er ist so, wie er da am Kreuz hängt. Da, wo die wenigsten Menschen etwas mit Gott in Verbindung bringen, so ist Gott. Auf der Suche nach den Menschen. Auf der Suche nach den Menschen in Not. Aushaltend, leidend und in all dem handelnd, in all dem der, der das Geschick der Welt in seinen Händen hält, der es auch am Kreuz nicht loslässt. Der souveräne Gott im Leiden am Kreuz, so bin ich, so ist Gott. Und wann immer du fragst, wie Gott ist und wie das geschehen kann und warum sowas passiert, dann denk daran, dass wir in diesem irdischen Leben darauf keine Antwort bekommen werden. Wir werden keine letztgültige Antwort finden auf die Frage des Leids. Aber wir können immer und immer wieder nach Golgatha schauen und sehen, so ist Gott. Dein Gott, der lebendige Gott. Und natürlich, und das ist das, was am naheliegendsten ist und was ich zum Schluss auch sagen möchte, natürlich zeigt dieser zerrissene Vorhang nicht nur die Trauer, nicht nur so bin ich wirklich, es ist keine Decke mehr da, sondern natürlich sagt dieser zerrissene Vorhang, jetzt ist immer Versöhnungstag. Nicht nur einmal im Jahr darf einer in den Tempel gehen und Versöhnung empfangen für das Leid der Welt, sondern jetzt ist immer Versöhnungstag. Gott hat in Christus die Welt, nicht nur dich, die Welt mit sich selber versöhnt. Wir leben einer durch Christus mit Gott versöhnten Welt. Der Weg ist frei. Für jeden von uns. Und du darfst zu diesem Gott kommen, wann immer du möchtest, mit deinen Fragen, mit deinen Zweifeln, mit deiner Schuld. Ich bin heute Morgen ziemlich viel Auto gefahren und beim Autofahren kann ich zur Furie werden. Ne? Ich habe gerade Andreas eben erzählt, Bobby, dass ich manchmal beim Autofahren wirklich, manchmal muss ich innehalten, ich muss mir selbst in mein Schandmaul fallen und sagen, Michael, jetzt halt mal den Mund. Das sind von Gott geliebte Menschen, die da vor dir die ganze Zeit mit 60 auf der linken Spur auf der Autobahn fahren. Ja? Fällt mir ungemein schwer. Und auch wenn ich es jetzt ein bisschen ins Lächerliche gezogen habe, ich weiß schon, dass ich ein Problem damit habe. Wenn das, was ich in dem Moment manchmal denke, im selben Moment passieren würde, wäre die Straße von da, wo ich heute herkam, bis hierher mit Leichen gepflastert. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, was eure wunden Punkte sind. Ich habe noch ein paar mehr. Ich habe jetzt den rausgenommen, der noch am unspektakulärsten ist. Aber ich kann euch ehrlich sagen, heute ist Versöhnungstag. Der Tempel ist frei, das Allerheiligste ist zugänglich, der Vorhang ist offen. Und nutzt die Zeit, wenn es bei euch dunkel ist. Versteht ihr, wir müssen nicht mehr leben, als ob Gott in Christus nicht gehandelt hätte. Es muss nicht so dunkel sein, dass wir in unsere Dunkelheit nicht das, was Gott in Jesus getan hat, mit hineinnehmen könnten. Und ich wünsche euch, dass ihr das tut in dieser Zeit, die wir hier miteinander haben. Dass ihr die Klage und die Trauer Gottes spürt, dass ihr merkt, wie er wirklich ist und dass ihr merkt, der Zugang ist frei und alles, was sonst noch hier angeboten wird, ist nicht so wichtig, als dass ihr dem lebendigen Gott begegnet und ihr euer Leben Stück für Stück verändert. Ich weiß nicht, ob ihr das noch mitbekommen habt, aber heute musste eine Germanwings-Maschine notlanden. Wegen einem technischen Defekt. Was glaubt ihr, wie die Leute an Bord dieser Maschine sich gefühlt haben? Versteht ihr? In unserer heutigen Zeit, alles, was mit Tod, mit Sterben, mit Vergänglichkeit zu tun hat, das schieben wir weit weg und auf einmal kommt es uns so nahe, obwohl jeden Tag 200 Menschen im Irak sterben und 200 in Syrien und obwohl jeden Tag mehr als 1000 Menschen am Hunger sterben, kommt es uns jetzt so nahe. Und jetzt wollen wir Menschen sein, die in dieser Situation Gott etwas zutrauen und sagen, Gott, komm in meine Dunkelheit hinein und ich will dir meine Lippen schenken. Das ist doch grotesk, oder? Dass der Hauptmann, der mit dafür verantwortlich war, dass Jesus gekreuzigt wurde, dass das erste Bekenntnis aus dessen Munde kommt. So ist Gott. Der Erste, der sich zu ihm bekennt nach der Kreuzigung, ist der, der ihn da dran geschlagen hat. Und was für ein schwaches Bekenntnis ist das? Ja, das ist sowas wie ein schwarzer Schimmel, ja? Dieser ist wahrlich Gottes Sohn gewesen. Ja, wie geht das denn? Gottes Sohn sein und sterben? Gottes Sohn sein und es gewesen sein, ist das jetzt nicht mehr? Versteht ihr, der Hauptmann hat vielleicht gar nicht kapiert, was er da sagt. Und Lukas übersetzt an der Stelle, dieser ist wirklich ein Gerechter, ein Dikaios gewesen. Aber egal, Da hat einer etwas gemerkt und er nimmt es in seine Stammeleien hinein, in seine schwachen Wörter, die er als Mensch nur sagen kann. Es muss nicht perfekt sein, es muss nicht theologisch korrekt sein, aber da ist einer, der den Zipfel des Gewandes Gottes angefasst hat. Und er sagt, das ist nicht einfach ein Mensch, da geschieht was Besonderes. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr den Zipfel Gottes fasst in diesen Tagen. Und euch von ihm verwandeln lasst zu seiner Ehre. Amen.